Das Märchen vom Knusperhäuschen. Es war einmal ein armer Vater, der hatte zwei Kinder, Hänschen und Mariechen. Er ging in den Wald, um dort Holz zu fällen. Das war sein Lebensunterhalt. Und zur Sommerszeit nahm er die Kinder mit, denn er hatte niemand, der auf sie hätte Acht haben können. Die Kinder nahmen Krüge mit und pflückten im Wald Erdbeeren. Eines Tages, als sie schon alle Erdbeeren in der Nähe abgepflückt hatten, gingen sie tiefer in den Wald hinein und immer weiter, bis sie auf eine Lichtung kamen, wo der Boden vor lauter Beeren ganz rot war. Dort aßen sie Beeren nach Herzenslust und füllten auch die Krüge bis an den Rand. Inzwischen aber begann es im Wald dunkel zu werden. Die Kinder erschraken und eilten dem Vater nach. »Die Sonne geht unter, Vater! Nun wird es bald dunkel! Komm nach Hause!« riefen sie in den Wald hinein. Aber niemand gab Antwort. Sie waren in entgegengesetzter Richtung gegangen und entfernten sich immer mehr vom Vater, tiefer und tiefer in den Wald hinein. »Liebes Hänschen, wir sind fehlgegangen und werden den Vater nicht finden. Wir müssen schon über Nacht da bleiben«, meinte Mariechen. Sie war die Ältere und Klügere. »Aber ich habe Angst«, sagte Hänschen darauf. »So, warte ein Weilchen, ich will auf den Baum da steigen. Vielleicht sehe ich ein Lichtschein, zu dem wollen wir dann hinwandern«, tröstete ihn Mariechen und kletterte auf den Baum. Von dort blickte sie in die Runde und richtig sah sie in der Ferne ein Lichtlein schimmern. So rief sie dann dem Hänschen zu, er möchte sich nicht mehr fürchten, stieg herab und beide machten sich in der Richtung auf, wo Mariechen das Licht erblickt hatte. Sie wanderten lange. Unterwegs speisten sie Beeren aus dem Kruge und wurden dennoch recht hungrig. Endlich kamen sie aus dem Wald heraus und standen nun auf einer grünen Wiese. Auf der Wiese sahen sie ein hübsches Häuschen, das bestand von oben bis unten aus lauter Lebkuchen. Sie traten an eines der kleinen Fenster, guckten in das Stübchen hinein und sahen darin eine alte Frau und einen alten Mann sitzen. »Wart mal«, sagte Hänschen, »ich will aufs Dach steigen, ein Stück Lebkuchen abbrechen und gleich haben wir ein gutes Abendessen.« Mariechen ängstigte sich, aber Hänschen war schon auf dem Dach und machte süße Fladen los, die er dem Mariechen hinunterwarf. Da schickte die Alte ihren Alten vors Haus, er möchte doch nach dem Rechten sehen. Hier käme es ganz so vor, als mache jemand Lebkuchen vom Dache los. Der Alte kam heraus und fragte, »Da maust und knappert wohl ein Kind.«
»Ach nein, das ist der lose Wind«, antwortete mit feiner Stimme Mariechen vor dem Fenster, und der Alte gab sich damit zufrieden.
Die Kinder aßen sich nun satt und legten sich unter dem Fenster zum Schlafe nieder. Als es Tag wurde, stieg Hänschen wieder aufs Dach, um Lebkuchen zu brechen, und wieder schickte die Alte ihren Alten hinaus. Mariechen wollte ihn auch diesmal nas führen, aber da wurde der Alte der beiden Kinder gewahr und ging ins Häuschen, um es der Frau zu melden.
»Flink, Hänschen, wir müssen uns davon machen, sonst ist es um uns geschehen«, rief Mariechen, denn sie hörte, wie die Alte den Mann hinausschickte, die Kinder zu haschen und zu ihr zu bringen. Sie wolle sie braten.
Hänschen sprang vom Dach. Mariechen fasste ihn an der Hand und sie liefen aus Leibeskräften und aufs Geratewohl. Der Alte rannte hinter ihnen her. Da er aber dick und ein Plumpsack war, konnte er nicht recht mit. Dennoch wären ihm die Kinder nicht entronnen, wären sie nicht an einem Flachsfeld vorbeigekommen, auf dem eine Frau arbeitete.
»Liebe Frau Muhme«, riefen sie schon von Weitem, »sagt uns doch, wohin wir uns wenden sollen. Der böse Alte aus dem Knusperhäuschen ist hinter uns her. Wir sollen gebraten werden, weil wir ein Stücklein vom Dach losgebrochen haben.«
»Da müsst ihr in den Wald hinein, über den schmalen Weg dort. Den Alten will ich schon aufhalten«, sagte die Frau und wies den Kindern den Weg. Kaum waren sie im Wald verschwunden, da kam auch schon der Alte gerannt und fauchte wie ein Blasebalg.
»Frau«, fragte er die Bauersfrau, »habt ihr nicht Kinder vorbeigehen gesehen? Sie liefen gar stracks.«
»Flachs? Ich freilich, den jät ich eben«, antwortete die Frau, als ob sie nicht verstünde.
»Frau, ich frag euch, ob ihr hier Kinder vorbeilaufen gesehen habt.«
»Haufen? Wird schon ein rechter Haufen werden, wenn der Flachs reif wird und wir ihn gerauft haben.«
»Frau, versteht ihr denn gar nicht, ich frag euch, saht ihr zwei Kinder vorüberhuppen?«
»Gewiss, in Puppen trocknen wir dann den Flachs und werden ihn auch riffeln.«
»Seid ihr denn stocktaub? Nach Kindern frage ich die Vorbeisetzten.«
»Versteht sich, rösten werden wir den Flachs und hecheln.«
»Donnerkeil noch einmal! Seid ihr von Sinnen?«
»Spinnen? Ja, natürlich, aber erst, wenn wir den feinen Flachs am Rocken haben.«
»Das will ich gar nicht wissen. Ich frage euch, sind hier Kinder vorbeigerannt?«
»Leinenwand, sagt ihr? Nur gemach, die wird dann auch aus dem feinen Faden und Zwirn.«
»Frau! Frau!«
brüllte der Alte und stampfte mit den Füßen.
»Ich bin nach Kindern auf der Suche.«
»Tuche? Nicht doch, Leinenwand wird aus dem Flachs, fein und dünne.«
»Was soll mir eure Leinenwand? Ich frag, wo sind die Kinder geblieben?«
»Ob nach Belieben? Gewiss, Hemden werden daraus oder auch Röcke und Schürzen.«
»Frau, habt ihr die Ohren faustig verpicht? Sind hier Kinder vorbei am Feld?«
»Alle Welt? Ja doch, alle Welt mag schöne Leinenwand.«
»Frau, nach Kindern frag ich, so habt doch ein Gewissen.«
»Ist die Leinenwand zerschlissen, so machen wir Zunder daraus, nehmen den Zündenstein und lassen den Funken springen. Und dann tut das Feuer die Überrestlein verzehren und das Feuer wird zu Rauch und der Rauch sich zum Himmel wendet und damit hat meine Red ihr End.«
»Frau, das alles wollte ich nicht wissen. Habt doch gefragt, ob ihr Kinder vorbeigekommen sind.«
»Kinder? Das hättet ihr gleich sagen sollen. Freilich hab ich sie gesehen. Sie gingen dort über den Feldpfad auf den Bach zu, wo die Weiden stehen. Aber einholen werdet ihr sie nimmer. Die springen wie die Wiesel.«
Bei diesen Worten zeigte die Frau nach der entgegengesetzten Seite, weit ab von dem Wald, in dem sie die Kinder geschickt hatte. Der Alte merkte es, spie vor Wut aus und machte kehrt. Und als er gegangen war, verschwand auch die Frau vom Feld. Und die Kinder langten wohlbehalten zu Hause an.
Das tapfere Bettelmännlein. Dieses Märchen könnte für jüngere Ohren ein bisschen zu brutal sein. Es war einmal ein gar armer Schlucker. Der stand in nächster Verwandtschaft mit dem altbekannten Herrn von Habenichts und war ein Gevatter zum Herrn von Tunichts. Und die Arbeit war ihm äußerst verhasst. Alles, was er tat, war, dass er gern schöne Märchenbücher las, darin so viele Wundergeschichten stehen, in denen die Menschen reich werden, sonder Mühe und der Weg beschrieben ist, der zum Schlaraffenlande führt. Das liebste Märchen aber von allen war dem armen Schlucker doch das vom tapferen Schneiderlein. Solch ein Held, meinte er, könnte er auch sein. Und was gelte es, wenn sich nur die gute Gelegenheit böte? Und siehe, diese Gelegenheit bot sich. Der junge Bettler ging durchs Hochgebirge und kam auf eine Alm und bettete da. Was konnte der Senn ihm reichen? Da gab es keine Pfennige und Kreuzer, keine Semmeln und keine Würstel. Ein Stück Käse, das war alles, was er bekam, und etwa als Draufgabe noch ein paar liebenswürdige Redensarten vom jungen Tagedieb, Taugenichts, Landstreicher und Tunichtgut, deren so viele, dass sich der Bettler förmlich schüttete, als er von der Sennhütte wegging. Als der junge Bettelgänger von der Alm niederstieg, sagte er,
»Da droben ist Dürrhof, da hinauf bringen mich 10 Pferde nicht wieder.«
Zog das Stück Schabziger hervor, legte es neben sich auf einen Stein, ruhte aus und betrachtete sich die Welt mit weit offenem Munde, als warte er, dass eine gebratene Taube geflogen kommt und stracks hineinfliegen solle. Die Taube blieb aus. Aber auf den Käse setzten sich, vom guten Geruche angelockt, eine Menge Fliegen. Und da dachte das Männlein an den Apfel und die Fliegen im Märchen vom tapferen Schneiderlein, nahm seinen Hut, schlug drauf und schrie alsbald erfreut, »Ich hab's, ich hab's, 7 auf einen Streich!« Alsbald schrieb er auf einen Zettel mit großen Buchstaben in vornehmer, hochdeutscher Schrift, ganz wie das tapfere Schneiderlein getan, 7 auf einen Streich, befestigte den Zettel am Hute und stolzierte nun in das erste Dorf hinein. In diesem Dorfe war große Verlegenheit und Furcht. Im ganz nahen Walde hauste ein greulich großer, starker und wilder Bär, der vielen Schaden tat am Vieh und an Bienenstöcken und den niemand zu fangen oder zu fällen vermochte. Da zog auf einmal der Held durchs Dorf, der an seinem Hute die prahlende Inschrift trug, 7 auf einen Streich.
»Was gilt's? Der ist unser Mann, Held, Retter und Befreier«, sprachen die tapferen Bäuerlein. 7 auf einen Streich? Da kann er auch einen, den Bären nämlich, auf 7 Streiche fällen. Das kann er ganz nach seinem Belieben halten.«
Und sie boten dem Bettelmann ein gutes Stück Geld, so er des Bären mächtig würde, und das Fell sollte auch ihm gehören, und vom Bärenbraten sollte er mitessen dürfen.
»Ah, mir schon recht«, sagte das Bettelmandel. »Mit dem Vieh werd ich kurzen Prozess machen. Hui, hui, so ist er tot.«
Die Bäuerlein staunten über den Mut des Helden und zeigten ihm den Weg nach dem Walde, hüteten sich aber gar wohl, selbst mit ihm in den Wald hineinzugehen. Der Held aber schwitzte Angstschweiß, als er so mutterseelenallein im finsteren Walde war, und das Herz sank ihm in die Kniekehle, als er von Weitem ein Gebrumme hörte, das gar keinen Zweifel aufkommen ließ, ob es etwa nicht das Gebrumme des Bären sei. »Hilf, Himmel, was gibst du, was hast du? Wie zog das hasenherzige Fliegentöterlein aus, durch dick und dünn, in banger, keuchender Flucht? Und der Petz zottelte gemütlich hinter ihm her und begriff gar nicht, warum der Mensch da vor ihm so schrecklich laufe. Da stand eine Hütte am Wege, in die sprang der Bettler und drückte sich hart an die Türe, die er aufließ. Gleich darauf kam der Bär auch hinein und lief nach der entgegengesetzten Wand. Schwupp dich sprang der Bettler bei der Türe wieder heraus, warf die Hüttentür in das Schloss, zog den Schlüssel ab, sorgte, dass der Bär nicht durch ein Fenster entfliehen konnte und ging wieder nach dem Dorfe. Die Bäuerlein, die ihn von weitem stolzierend kommen sahen, sprachen untereinander,
»Schaut, gefressen hat ihn der Bär nicht.«
»Das ist schon ein gutes Zeichen. Von uns wäre keiner wiedergekommen. Ob er ihn aber erlegt hat, das ist die große Frage.«
Bald war das Bettelmännlein umringt und warf sich in die Brust wie ein Volksredner, räusperte sich und sprach:
»Freuet euch, Freunde, der Sieg ist unser. Ich habe das wilde Ungeheuer gefangen. Für den Fall, dass sie ihm vielleicht wohl Tanzstunden geben und es für Geld sehen lassen, dann werdet ihr mir für das zugesicherte Fell billige Vergütung leisten.«
»Ach, was Tanzstunde, was zum Geld sehen lassen, totgeschlagen wollen wir ihn sehen«, riefen die Bäuerlein, bewaffneten sich und rückten unter Anführung des tapferen Bettelmännleins nach der Waldhütte, in welcher Bruder Petz gefangen war und dabei durch sehr starkes Brummen Zeugnis von äußerst übler Laune ablegte, so dass alle Bäuerlein eine Gänsehaut überlief. Sie konnten und vermochten auch kein Rat zu ersinnen, was nun anzufangen, denn schlossen sie die Türe auf und gingen hinein, so biss der Bär sie tot. Und gingen sie nicht hinein, so ging der Bär heraus und die alte Not ging von Neuem an.
Oh, ihr seid halt Helden, spottete das tapfere Bettelmännlein,
ließ sich eine doppelt geladene Flinte reichen und schoss durchs Fenster den Brummbär tot. Worauf alle Bäuerlein schrien: »Vivat, er lebe!« Nämlich nicht der Petz, sondern der Held, Ritter und Befreier. Wie das Bettelmännlein sein Geld und den Bärenpelz hatte, den es gleich wieder an einen reichen Kirschner des Dorfes verkaufte, fiel dem Bäuerlein noch etwas ein und sie sprachen:
»Tapferer Held, Retter und Befreier, uns drückt noch ein Leiden. Droben im Gebirge haust ein wilder Mann mit einer wilden Fanga, die ist seine Frau. Die plagen uns alle Wege gar zu sehr und wir müssen ihnen Zinsen und Zehnten über alle Gebühr. Und tun wir es nicht, so werfen sie uns Mühlsteine auf unsere Dächer und schicken uns Schlaglawinen und Wild- und Schlammbecher auf den Hals, dass wir noch tausendmal übler daran sind.«
Da schnitt das tapfere Bettelmandel schier ein zorniges Gesicht und schnauzte die Bäuerlein an.
»Warum habt ihr das nicht gleich gesagt, Sakra? Da hätte ich mich nicht brauchen, erst mit dem lumpigen Bären aufzuhalten, den ich, was mir etwas ganz Leichtes war, mit den Händen fing und an seinen Ohren in die Waldhütte zog. So ein Ries, so ein wilder Mann, ha, das ist mir rein gar nichts. Werdet schauen, wie ich dem heimleuchte mitsamt seiner wilden Fanga, dem nichtsnutzen Weibsbild.«
Die Bäuerlein erschraken fast vor dem übergroßen Mute des Bettelmännleins. Sie zogen ihre Mützen vor ihm ab und standen voller Ehrfurcht um den Gewaltigen. Sie beratschlagten und sagten, wenn er sie von dem wilden Manne und der wüsten Fanga befreie, so wollten sie ihm aus dem Gemeindevermögen ein Bauerngut kaufen, wollten ihm das Nachbarrecht schenken und ihm zum Bürgermeister auf Lebenszeit wählen, und er solle niemals wieder von ihnen wegziehen. Ob er das zufrieden und ob es ihm genug sei?
»Ja, selbes bin ich wohl zufrieden und es ist mir genug«,
antwortete das Bettelmandel.
»Und jetzt drauf, Gott sei dem Riesen gnädig, wenn ich über ihn komme.«
Die Bäuerlein zeigten ihren Helden den nächsten Fußpfad hinaus ins Gebirge, und er schritt tapfer fürbaß und war froh, dass er allein war und keiner mehr um ihn.
»Lasst mich in Ruhe mit eurem Riesen«, rief er. »Ich hab genug an Geld für den Bärenfang und das Bärenfell. Ich gehe übers Gebirg, mich seht ihr nimmermehr.«
Aber der Held ging nicht übers Gebirge. Denn auf der Höhe, wo der Wald aufhörte, stieß er auf den wilden Mann. Ach, wie ward ihm da so Angst und Bange! Wie war es aus mit Herzhaftigkeit und Heldentum? Flinke Beine, das war die einzige Hilfe. Das Mittelmännlein läuft rasch zurück, der wilde Mann hinter ihm her. Wie der Riese im besten Rennen ist, wendet sich das Mandel um und kommt dem Riesen, der das gar nicht gewahr wird, zwischen die Beine. Da stürzt der Riese hin, solange er ist, und fällt in eine Feldschlucht und kann nicht wieder heraus.
Da schreit er dem Mandel zu: »Ich will dir nichts tun, aber lauf auf zu meiner Frau und lass dir einen Keil geben.«
»Gleich«,
sagt das Mandel und läuft zur wilden Fanga und begehrt den Geldsack. Ihr Mann habe es so befohlen. Die Fanga glaubt es nicht und schreit zur Klamm hinunter:
Soll ich ihn geben?
Freilich, nur geschwind,
schreit der Riese. Da gibt die Fanga dem Bettelmandel den Geldsack und der macht sich damit über die Höhe. Der wilde Mann brüllt immer noch. Die Fanga kommt und befreit ihn und bekommt viele Schläge, dass sie den Geldsack hergegeben hat statt eines Kalts. Darauf rennt der Riese dem Räuber nach. Der ist unterdessen bei den Schäfern vorbeigekommen, hat ein Lamm genommen, es unters Hemde versteckt und im Laufen den Lamm den Bauch aufgeschnitten und die Gedärme herausgeworfen, was die Schäfer mit Grausen gesehen haben. Jetzt kommt der wilde Mann und fragt die Hirten, ob sie keinen Mann hätten vorbeilaufen sehen.
Oh ja, sagen diese, er hat sich ein Messer in den Bauch gestoßen und seine Gedärme herausgeworfen, damit er desto schneller laufen konnte.
Dieses Kunststück hätte ich eher wissen sollen,
brüllte der wilde Mann, zog sein Messer, schnitt sich den Bauch auf, lief, stürzte hin und war tot. Das Männlein stand nicht weit davon und sah ihn stürzen. Nun ging es zurück zu dem Bäuerlein, noch ganz blutig, schwang sein Messer und rief:
Das war ein schwerer Sieg, das ging auf Tod und Leben. Droben liegt er. Mit diesem kleinen Messer habe ich ihm den ganzen Leib aufgeschlitzt.
Da jubelten die Bäuerlein und schrien ein Vivat übers andere dem Helden, Retter und Befreier.
Ein Schelmenmärchen. Vor Zeiten lebte einmal ein junger, derber Bauer, der keinen größeren Herzenswunsch hatte, als ein Kavalier zu werden und eine Prinzessin zur Frau zu bekommen. Wenn er seine Schweine zum Verkauf in die Stadt trieb und dabei in Samt und Seide gekleidete Herren sah, wie sie hoch zu Ross oder in prächtigen Fuhrwerken stolz an ihm vorbeiritten und vorbeifuhren, fraß ihm der Neid fast das Herz ab. Und er dachte hin und her, auf welche Weise er ihnen wohl gleich tun könne. Aber er war arm, hatte nur ein kleines Häuschen mit wenig Ackerland und zur Ausführung seiner törichten Wünsche war nicht die geringste Aussicht vorhanden. Bis in seine Träume hinein verfolgte ihn dieses Verlangen. Und oft sah er sich selber mit Federhut und spitzen Kragen am Hofe des Königs einherstolzieren und da gab es morgens ein übles Erwachen, wenn solch schöne Bilder in eitel Nebel und Dunst zerflossen. Dann ging er tagsüber einher wie einer, dem der Hagel sein Weizenfeld zerschlagen, schnauzte jeden an, der ihm in den Weg kam, und zermarterte sein armes Hirn mit Gedanken, wie er wohl zu dem nötigen Gelde kommen könne. War dies doch das Einzige, was ihm, seiner Ansicht nach, dazu fehlte, der feinsten Kavaliere einer zu werden? Seine Nachbarn, denen er manchmal sein Herz auszuschütten pflegte, wollten sich totlachen über sein närrisches Sehnen, spotteten über ihn, wo sie konnten, und sagten mit Lachen:
Wenn der Esel die Laute schlägt, ist er noch lange kein Künstler.
Aber das half alles nichts. Als er nun eines Tages wieder mürrisch und verdrossen hinter seinem Pfluge einherging und der schönen Gotteswelt auch nicht den geringsten Blick schenkte, hörte er plötzlich, wie die Pflugschar mit Klirren an einen Gegenstand stieß. Und da er sich fluchend bückte, um den vermaledeiten Stein aus dem Weg zu räumen, gewahrte er einen angerosteten, großen, eisernen Topf im Erdreich. Der war so schwer, dass er ihn kaum heben konnte.
und als er den Deckel lüftete, da, wer beschreibt seinen freudigen Schreck, fiel ihm die Pfeife aus dem Munde und die Beine begannen ihn zu zittern. Bis an den Rand war der Topf mit Dukaten gefüllt, die so neu und blank aussahen, als kämen sie eben aus des Kaisers Schatzkammer. Bald jedoch erholte sich das Bäuerlein, das sich so unvermutet vor das Ziel seiner Herzenswünsche gestellt sah, schlug einen Purzelbaum vor Vergnügen und brachte dann seinen Schatz in sicheren Gewahrsam. Anderen Tages füllte er sich die Taschen mit den blinkenden Goldfüchsen und ging in die Stadt, wo sich gleich den vornehmsten Laden aussuchte. »Hallo, Herr Kaufmann«, schrie er, »nun rückt mal heraus mit dem Feinsten, was ihr habt und was zum Anzug eines vornehmen Kavaliers gehört. Nichts soll mir zu teuer sein und das Beste werde ich gerade gut genug finden.« Dabei warf er eine Handvoll Dukaten auf den Tisch, damit der Kaufmann gleich wisse, woran er sei und nicht am Ende denke, dass er es mit einem Aufschneider oder Hungerleider zu tun habe. Und nun ward herbeigeschleppt, was es nur Kostbares gab. Seidenzeug aus Leon, Spitzen aus Brabant, Samtgewebe aus Persien und tausenderlei andere Dinge, wie sie sich nur ein vollendeter Galan wünschen kann. Der Kaufmann, der sich auf seine Leute verstand, merkte bald, was die Glocke geschlagen hatte und war mit seinem Rat hilfreich zur Hand. Und bald waren Anzüge ausgewählt, deren sich kein König zu schämen brauchte. Wie sich unser Bauer nun in dem großen Pfeilerspiegel neu ausstaffiert betrachtete, wollte er kaum glauben, es blicke ihm aus dem Glase derselbe Mensch entgegen, der gestern noch hinter dem Pfluge hergegangen war. So stattlich präsentierte er sich in dem violetten Samtwams mit den Goldstickereien und dem Hut mit den wallenden Federbusch.
»Bei allen Heiligen«,
sagte der schlaue Kaufmann voll erheuchelter Bewunderung.
»Wenn ihr nicht einem Prinzen von Geblüt gleich seht, will ich mich hängen lassen. Eine Fürstin muss zumindest eure Frau werden.«
Der Bauer blinzelte ihn wohlgelaunt von der Seite an und entgegnete mit überlegenen Lächeln, »Na, ein bisschen höher hinauf, guter Freund, würde mir besser zu Gesicht stehen.«
»Freilich, freilich«,
beeilte sich der Handelsmann zu antworten.
»Unsere Königstochter wäre eurer gerade würdig, aber...«
»Aber? Was soll's mit dem Aber?« forschte der neugebackene Kavalier misstrauisch. »Einen feineren und reicheren Gemahl findet sie eben nicht. Habt ihr mir nicht selbst vor wenigen Minuten versichert, ein solch kostbarer Zobel, wie er meinen Mantel ziert, sei nicht einmal im Besitz des Königs?«
»Das stimmt schon, werter Herr, und doch...«
Hier kraulte sich der Kaufmann vor Verlegenheit hinter den Ohren.
»Ich weiß nicht, wie ich's gleich sagen soll. Seht, nun, ihr wisst doch, mit den Kavalieren ist's wie mit den Blumen. Je kostbarer, je seltener einer ist, desto feiner ist der Duft, der ihn umgibt. Nun hat unsere Prinzessin eine so feine Nase, dass sie es sofort herausriecht, mit wem sie es zu tun hat, und einem Herzog von einem Grafen auf 10 Schritt unterscheidet. Der Bauerngeruch aber sei ihr ganz besonders zuwider, erzählt man. Sie wittere ihn schon aus der Ferne und sei hochmütig wie eine echte Prinzessin.«
»Was ihr sagt«, hub das Bäuerlein etwas kleinlaut an. »Lässt sich dagegen nichts tun? Gibt es kein Mittel, keine Arznei, sich von diesem bösen Duft zu befreien?«
»Oh, gewiss!«
Und der Kaufmann lächelte geheimnisvoll.
»Man braucht nur Dr. Artabatus in der Stadt Melis und aufsuchen. Der repariert's.«
Da verließ ihn mit einem Dank für die gütige Auskunft der Bauer, kaufte sich einen stark knochigen Gaul, füllte sich abermals alle Taschen mit Dukaten, erfragte sich die Lage der Stadt Melisund und machte sich auf den Weg zu Dr. Artabatus. Nachdem er 3 Tage und 3 Nächte geritten war, erreichte er die gesuchte Stadt, deren Türme und Zinnen ihm schon von weitem in der aufgehenden Sonne entgegenfunkelten. Er ließ sich von einem Knaben bis an das Haus des Doktors Artabatus führen, denn des Name war bekannt bei Alt und Jung, und bat um Einlass. Vor einem Herdfeuer stehend, auf dem soeben ein neues Lebenselixier brodelte, empfing ihn der berühmte Mann. Mit seinen düsteren Augen sah er ihn eine Weile forschend an, als wollte er bis auf den Grund seiner Seele lesen, und da das Bäuerlein sein Anliegen in schön klingenden Redensarten vorzubringen suchte, unterbrach er ihn barsch und sagte ohne Federlesen,
Spar deine Worte. Nur ein Stümper hört die Leidensgeschichten seines Patienten. Ich weiß, was dir fehlt. Du möchtest aus einem Bauern ein Kavalier werden. Verstehst auch, denn so taugst du freilich noch nicht dazu. Gemacht kann's werden, aber die Sache kostet Geld.
Der Bauer schüttete, ohne ein Wort zu sagen, den Inhalt seiner Taschen auf den Tisch. Und als der gelehrte Herr das gleißende Häuflein vor sich sah, nickte er befriedigt, strich es ein und sprach:
Oh, das langt. Und merke nun auf, was ich dir sage. Ihr Bauern habt ein dickflüssiges, ungesundes Blut, das träge seines Weges rollt und deshalb zu allen feinen Gedanken, zierlichen Redensarten, liebenswürdigen Manieren, wie sie in Schlössern und auf Edelhöfen zu Hause sind, gänzlich ungeeignet ist. Auch fehlt die Würze, die Süße, der Duft. Du musst deshalb in einer süßen Tunke umgekocht werden. Die wohl zubereitete Flüssigkeit muss durch die Poren deiner Haut dringen und eine völlige Änderung deiner Säfte herbeiführen. Die Kur ist, von der Hand eines Meisters geleitet, ohne Gefahr. Halte dich bereit, ich röste dir sogleich das Nötige.
Er rief nach seinen Handlangern, ließ einen riesengroßen Kessel über den Kochherd seiner Studierstube stellen und wohlgesiegelte Flaschen, Töpfe, Kruken mit Inschrift in chinesischen Lettern sowie seltsam verschnürte Packen, von denen einzelne mit einem Totenkopf beklebt waren, wurden hereingebracht. Dann entließ er seine Heilgehilfen und ging an die Zubereitung des wunderkräftigen Wassers.
»Dies hier ist Honig vom Berge Hymettos in Griechenland«,
sagte er und schüttete den Inhalt eines großen Topfes in den Kessel.
»Das gibt die Süße und ist das Fundament, auf dem sich alles gründet und aufbaut. Dies hier sind Lakritzstängelein. Dies Süßholz geraspelt, so der Zunge eine liebliche Gelenkigkeit zu anmutiger Rede verleihen. Hier Fenchel, Anis und Ambra, die dem Geist Kraft und Zartheit mitteilen. Hier Gewürznägel, Zimt und Rohrzucker, die den Gelenken zierliche Bewegung geben. Und die Büchse dort, gestempelt mit dem Siegel des Kaisers von China, enthält das Köstlichste, die Krone des Ganzen. Zibet, Moschus und Lavendel. Das in der richtigen Mischung erteilt dir den Duft des Kavaliers und vertreibt jeglichen Bauerngeruch auf ewige Zeiten.
Dem Bäuerlein wirbelte bei all den fremden Namen der Kopf und staunend schaute er den Hantierungen des Weisen zu, während ein bläulicher Dampf dem Kessel entstieg und das Gemach mit allen Wohlgerüchen Arabiens erfüllte. Endlich war alles bereit, wie sie es gehörte. Und Dr. Artabatus befahl dem Bauern, die Gewänder abzulegen und in den Kessel zu steigen. Ins Feuer aber warf er noch ein paar mächtige Schalte, dass die Funken wie kleine Sterne in die Höhe stoben.
»So«, sagte er, »jetzt bleibst du so lange darin sitzen, bis du es merkst, wie dich die Süße langsam durchdringt, wie sie die Blutbahn hinaufsteigt und solange du die Hitze vertragen kannst. Merk auf, je länger, je besser. Denn bleibt auch nur etwas der alten bösen Bauernsäfte zurück, so gerät die Süße in Gärung, wird herb und ranzig und die Kur bleibt ohne gewünschten Erfolg.«
Pustend und schwitzend saß der angehende Kavalier in der Flüssigkeit, die mit jeder Sekunde heißer und heißer wurde. Er japste nach Luft, wenn ihn die Dämpfe umqualten, ihn beißend in Augen und Nasen fuhren, ihm den Atem raubten und wähnte nicht anders, als dass sein letzter Stündlein geschlagen habe.
»Halte aus«, tröstete der Arzt, »halte aus. Es kämpfen jetzt die Geister der Heilskräfte mit den unreinen Geistern, so die im Geblüt sitzen. Es kämpft die Süße mit dem Sauren. Jetzt rückt Zibet vor, jetzt schwingt Ambra das Schwert und dort naht Lavendel und bringt uns den Sieg.«
Endlich, da es dem Bauern schien, er habe seinen letzten Atemzug getan, winkte Artabatus mit feierlicher Miene.
»Es ist genug!«
Und halbtot entstieg er der süßen Wundertunke und schwor bei sich, diese kurz zum zweiten Male nie mehr über sich ergehen zu lassen.
Doch schon in Bälde erholte er sich. Die Kräfte kehrten schnell zurück und schmunzelnd schaute der Meister auf sein gelungenes Werk.
»Kehre heim, mein Sohn! Ach, Tabatus hat sich ein neues Lorbeerreis in seinen Ehrenkranz geflochten. Seit langem ist kein verendeter Kavalier aus seiner Werkstatt hervorgegangen.«
Fröhlich verließ der Bauer das Haus. Es stand sich sogleich ein edles arabisches Ross, rüstete stattlich aus mit purpurnen Schabracken und goldenen Steigbügeln und ritt aus den Toren der Stadt Mellesund den kürzesten Weg in raschem Trabe der Königsburg zu. Als er nun vor dem Portale des herrlichen Schlosses hielt, eilten ihm geschäftige Diener entgegen. Der eine hielt ihm die Bügel, der zweite breitete kostbare Teppiche vor seine Füße und der dritte führte ihn die Treppe hinauf in den Thronsaal, wo soeben der König und seine Tochter hofierten. Denn man glaubte nicht anders, als dass zu den vielen Prinzen und Königssöhnen, die sich um die Hand der Prinzessin Murmula bewarben, ein neuer hinzugekommen sei. Da saß nun unter rotsamtenen Baldachin auf seinem Thron der König mit Zepter und Reisapfel in den Händen und neben ihm die Prinzessin Murmula. Ach, war die schön! In ihren schwarzen Haaren glänzten Diamanten und Perlen und ihr Gewand war mit silbernen Sternlein bestickt, die funkelten wie die Sterne am blauen Nachthimmel. Weil sie aber gar so hochmütig war und das Näschen immer Stein in die Luft trug, musste Tag und Nacht ein Sklave einen Schirm über sie halten, damit es ihr nicht in die Nase regne. Nur ein ganz klein wenig zog sie den Schnabel und schnupperte nach rechts und nach links, als der fremde Kavalier vor sie hintrat. Doch roch sie nichts, weil Meister Artabatus seine Sache verstand. In zierlichen, wohlgesetzten Worten, denn die Lakritzstängel und das geraspelte Süßholz taten ihre Wirkung, trug nun der Bauer sein Anliegen vor. Wie er weit her sei, wie er von der Schönheit der Prinzessin gehört und nur noch den einen Wunsch habe, sie als sein ehelich Gemahl in die Arme zu schließen. Nicht ungern begann die Schöne seiner Rede zu lauschen, denn er sah gar stattlich aus, hatte Saft und Kraft in sich und überragte manche blasse Prinzlein um Haupteslänge. Ja, aber nun geschah etwas Unvorhergesehenes. Ein Jucken kam dem Bauernsohn an, und ehe er sich dessen versah, kratzte er sich kräftig und tüchtig, wie er es daheim gewohnt war. Da schnellte das Näschen der Prinzessin Murmula wieder blitzschnell in die Luft. »Päh«, sagte sie, »Bauer bleibt Bauer!« Und hochmütiger denn je schaute sie zur Seite und hatte auch nicht einen Blick mehr für den Erkannten. Dem aber war zumute, als hätte man einen Kübel eiskalten Wassers über ihm ausgeschüttet, denn ihm wäre nie auch nur im Traum der Einfall gekommen, man kratze sich an Königshöfen nicht, wenn man irgendwo ein Jucken oder Stechen verspürte. Kleinlaut schlich aus dem Saal, von 100 spöttischen und schadenfrohen Augen begleitet. Und still ritt er davon, seinem Pferde dem Weg überlassend, Verzweiflung im Herzen. Vor 1000 Male verwünschte er im Geiste den Doktor Artabatus und wusste nicht aus noch ein, denn das stand fest in ihm, dass er sterben müsse, wenn er Prinzessin Murmula nicht erwerben könne. Er ritt und ritt 5 Tage und 5 Nächte und kam endlich in die Stadt Berefast. Wie er nun so in Gedanken die Hauptstraße hinabtrabte, weder auf die Paläste zur Rechten und Linken, noch auf die Menschen, die die Bürgersteige füllten, ein Auge warf, sah er plötzlich ein Gefährt mit 6 schneeweißen, rotgezäumten Mauleseln bespannt, ihm entgegenkommen. In dem Wagen saß ein Mann mit langem weißem Bart und sein schwarzer Talar war mit seltsamen, geheimnisvollen Zeichen besetzt. Da die Menge ihn gewahrte, entstand ein großer Auflauf. Mützen flogen in die Höhe, Tücher wurden geschwenkt und aus 1000 Kehlen erscholl der begeisterte Ruf: »Heil dem Magister Perpendiculus, dem Stolz von Berefast!« Unser Betrübter erwachte aus seinem Geträume und fragte den Erstbesten: »Sagt an, guter Freund, was hat es mit diesem Magister Perpendiculus auf sich?«
»Oh, ei«, entgegnete der und maß ihn ein wenig verächtlich. »Ihr seid wohl vom Monde gefallen, dass ihr nichts von dem wisst, was der ganzen Welt bekannt ist. Meister Perpendiculus ist der weiseste Arzt der Erde und wäre fast stolz darauf, ihn zu besitzen. Es ist keine Krankheit des Leibes und der Seele, die seiner Kunst widerstände. Man erzählt, dass Geister ihm gehorchen, dass er Tote erwecken und schon manchen Strohkopf mit Weisheit gefüllt habe. Seht jenes Haus dort mit den 6 erzenen Säulen und dem Tor aus schwarzem Onyx. Das ist der Wohnsitz des Magisters Perpendiculus. Und habt ihr was, so euch das Herz bedrückt, vertraut ihm an, er schafft Rat.
Eine kleine Weile nachher klopfte das Bäuerlein an die Onyxpforte, die einen dumpfen Klang gab, und begehrte von dem Sklaven, der ihm öffnete, zu dem Magister geführt zu werden. In einem fremdartig ausstaffierten Gemach, durch dessen bunte Scheiben das Tageslicht nur spärlich und gedämpft hereinquoll, saß der weise Meister vor einem Pergamentband, auf dessen roten Blättern in Goldschrift Mittel gegen jegliches Gebrechen geschrieben standen, und blickte erst auf, als der, so seines Rates und seiner Hilfe bedurfte, vor ihm stand. Niedergeschlagen berichtete der verunglückte Kavalier, wie sich alles zugetragen, wie trotz des süßen Abkochens des Doktors Artabatus die Prinzessin den Bauerngeruch gespürt und wie er sich ein Leid antun müsse, wenn Magister Perpendiculus keinen Ausweg ersinne. Als er den Namen Artabatus gehört, war ein verächtliches Lächeln über sein Gesicht gegangen. Und nun hob er an.
»Eure Sache steht so schlimm nicht!« zumal euch euer guter Stern vor die richtige Schmiede geführt hat. Fern sei es von mir, auch nur ein nachteiliges Wort über die Kunst meines Kollegen zu sagen, denn das ist unter uns Ärzten nicht Brauch. Allein das eine kann ich nicht verhehlen. Seine Methode ist gänzlich veraltet. Wer heutzutage noch sein Vertrauen auf die Mischung verschiedener Stoffe setzt, ist ein Esel. Seit den Zeiten meines Lehrers, des großen Paracelsus, hat man für die Heilweise des Hippokratus, der Artabatus blind ergeben ist, nur noch ein mitleidiges Lachen. Sauer müsst ihr gekocht werden, sauer, lieber Freund. Eine wohltuende Säure muss eurem übergesunden Bauernblut zugeführt werden, ohne jeglichen Zusatz, ohne jegliches Gewürz. Seht, Fürsten, Könige, Kaisern hat diese meine Hand zur Ader gelassen, und es ist mir noch kein Tröpfchen Kavaliersblut vorgekommen, das nicht säuerlich gedunstet hätte. Freilich, die rechte Säure muss es sein, daran liegt's. Daran besteht das Geheimnis. Und ein erkleckliches Sümmchen werdet ihr hergeben müssen, aber für was ist es?
Der Bauer schüttete ohne weiteres den Inhalt sämtlicher Taschen in ein Mäßchen, das ihm der Magister vorhielt und in dem er sein Honorar einzuheimsen pflegte. Perpendiculus rüttete es ordentlich fest, und da es bis an den Rand gefüllt war, sprach er,
»Es fehlt wohl noch um eine Strohhalmsbreite an dem üblichen. Ich will's aber auch dafür tun, da mein Herz nicht am Gewinn hängt.«
Dann führte er seinen Patienten in ein kellerartiges Gelass, wo unter einem geräumigen silbernen Kessel eine blaue Flamme kochte, hieß ihn sich in das darin befindliche Wasser setzen und zog aus dem faltigen Gewande ein Kristallgläslein, in dem eine helle Flüssigkeit blinkte, und goss nur wenige Tropfen in den Kessel. Alsbald fing das Wasser an, sich zu kräuseln und Blasen zu werfen, und ein saurer Dunst stieg aus ihm auf, während der Magister mit einem Blasebalg das Feuer zu hellerem Glühen anzutreiben begann.
»Auf der höchsten Spitze des Himalaya wächst in einer Felsenspalte das Kraut«, sagte er, »mit dem der Vogelphönix sein Nest auszufüttern pflegt. Aus diesem Kraut wird Vermöge kunstreicher Destillation, diese Säure, so euch Not tut, gewonnen.«
Der arme Schelm im Wasser aber fing an, ganz entsetzliche Gesichter zu schneiden. Denn prickelnd und ätzend fühlte er die Säure in den Adern dringen. Der Atem war ihm fast genommen und das Wasser hitzte sich blitzschnell und schäumte fest über den Rand des Behälters. Je ärger er aber stöhnte und litt, desto vergnüglicher wurde der große Meister.
»Fürtrefflich, fürtrefflich«, jubelte er und schlug sich mit der Hand an die Seite. »Die Kur schlägt an. Spürt ihr es, wie all das böse Gewürz, die lächerliche Süßigkeit meines Genossen, euch in blauen Wolken verlässt und zwirbelnd zum Schornstein hinausfährt? Merkt ihr es, wie die Krallen der Säure sich in die Zibetkatze schlagen und wie sie die letzte Spur des Ambra vernichten? Lass das genug sein, Perle der Wissenschaft,
jammerte der im silbernen Kessel.
Ich glaube, es genügt. Ein bös Brausen habe ich in den Ohren. Feuerfunken tanzen mir vor den Augen und alle Gedanken mischen sich mir zu wirren Knäuel. Ich überstehe die Kur nicht. Einen entseelten fischt ihr aus eurer Brühe.
Doch der Magister drückte ihn mit dem goldenen Schaumlöffel, der ihm wie ein Schwert zur Seite hing, noch tiefer in die Flüssigkeit, häufte ihm den weißen Schaum übers Haupt, als dass er kein Glied rühren konnte, und seine Seele den Heiligen befahl. Dann hob er ihn mit einem Ruck aus der Säure und es dauerte nicht lange, da kehrten die Lebensgeister des Armen in doppelter Frische wieder. Neue Kraft durchglühte ihn und als Magister Perpendiculus ihm nun einen Silberspiegel vorhielt, musste er zugeben, die Kur habe angeschlagen, das Mittel seinen Zweck erreicht. So vornahm sah er aus, als reichte er mit seinen Ahnen bis in die grauste Zeit zurück. Da sich das Onyx-Tor wieder hinter ihm schloss, ritt er Sporns Streich heim, füllte sich alle Taschen abermals mit blanken Goldstücken, warb ein stattliches Gefolge, das ihn an den Königshof begleiten sollte, und machte sich von Neuem auf, um die Hand der Prinzessin Mormula zu werben. Und es war wieder wie das erste Mal. Als er vor dem Portal des Schlosses hielt, eilten ihm die Diener entgegen. Der erste hielt ihm den Bügel, der zweite breitete Teppiche unter seine Füße und der dritte geleitete ihn die marmorne Treppe hinauf. Untereinander aber flüsterten sie, »Das ist sicher der erwartete Prinz aus Mauretanien, dem die 7 goldenen Schlösser gehören und dessen Schatzkammern bis an die Decke mit Kostbarkeiten gefüllt sind.« Im Thronsaal warteten schon viele Prinzen und Königssöhne aus nah und fern auf das Erscheinen der Prinzessin. Die standen zu beiden Seiten des Throns, auf dass die Königstochter sich den Schönsten erwähle, und zu den stattlichsten gehörte auch der Bauer. Endlich ertönten Fanfaren und Trompeten. Die Doppelvorhänge einer Tür wurden zurückgeschlagen und in glanzvollem Zuge nahte der König und neben ihm die Prinzessin. Die aber war heute noch 1000-mal schöner als das erste Mal. In ihren schwarzen Haaren trug sie eine funkelnde Krone und ihr weißes Kleid war mit Rosen bestickt, aus deren Kelchen die herrlichsten Diamanten blitzten. Nur das Näschen trug sie so hoch wie immer, doch sie schnupperte nicht einmal. Denn Magister Perpendiculus hatte selbst das letzte Stäubchen jenes Geruchs, der ihr so zuwider war, in seiner Säure getötet. Der Bauer aber dachte bei sich, »Wenn ich dich heute nicht gewinne, du holdseligste der Sterblichen, so wäre es mir besser, nicht auf der Welt zu sein.« Vor der Prinzessin hüpfte in munteren Sprüngen ihr Windspiel, lief von einem zum anderen, ließ sich von diesem glätten und jenem und setzte sich endlich dicht vor den Bauer. Wie der aber den Hund sah, fiel ihm seine Jugend ein. Da war es sein liebstes Vergnügen gewesen, den Katzen in den Schwanz zu kneifen, und wenn sie dann miauend und fauchend davongefahren waren, hatte er sich den Magen gehalten vor Lachen. An keinem Hunde war er aber vorübergegangen, ohne ihn auf den Schwanz zu treten, und hatte immer seine helle Freude daran gehabt, wenn sie heulend das Weite suchten. Und wie er sah darüber sann und sann, vergaß er Königskind und Hofburg, Glanz und Umgebung, hob langsam den Fuß und trat dem königlichen Hunde nachdrücklich auf den Schwanz. Das Hündchen, so böser Handlung ungewohnt, hob ein Gequiek an, als hätte es sich auf heißes Eisen gesetzt, kniff den Schwanz ein und raste davon wie vor den Leibhaftigen, vor dem Oberhofmeister zwischen die Beine, dass er schier zu Fall kam, und er füllte den ganzen Saal mit seinem Geheul. Da richtete sich das Näschen der Prinzessin Mormula fast kerzengerade in die Höhe, und sie sprach, dass es durch den ganzen Raum klang. »Päh! Bauer bleibt Bauer! Koch ihn süß oder sauer!« Sie winkte einem Königssohn und reichte ihm die Hand hin, zum Zeichen, dass sie ihn zum Gemahl erwähle. Wie ein Donnerschlag jedoch traf ihre Rede den zum zweiten Mal Erkannten. Ehe noch jemand recht zur Besinnung kam,
Hat er den Saal verlassen, riss sein Pferd aus dem Stall und der Hufschlag seines Rosses klang laut und dröhnend, da er über die Zugbrücke in wildem Rasen fortjagte. Viele Tage ritt er kreuz und quer durch die Welt, ohne selbst zu wissen, wohin. Sein edles Ross, solcher Anstrengung ungewohnt, ward lahm und steif. Und endlich, da es nicht weiter konnte, stieg er ab, überließ es auf einer fetten grünen Wiese seinem Schicksal und ging nun zu Fuß weiter. Bitternis, Groll und Verzweiflung im Herzen. Manchen Tag noch wanderte er auf staubigen Straßen dahin, bis ihn der Zufall in seine eigene Heimat führte. Als er in ein Forst kam, hinter dem nur eine Tagereise entfernt seine Hütte lag, lagerte er sich neben einem Quell, um Gesicht und Hände mit dem Kühlen nass zu netzen. Lange Zeit saß er da, in trüben Gedenken seines beklagenswerten Geschicks, als ein runzliges Mütterlein des Weges kam, das im Wald nach Pilzen gesucht hatte. »Gott zum Gruß, schmucker Knabe!« redete sie ihn an. »Was schaust du so da rein, als stünde keine Sonne am Himmel, als sänge kein Vöglein im Walde? Solch sauertöpfisch Wesen kleidet kein Geschöpf Gottes!« Und das Mütterchen setzte sich zu ihm. Da fasste er sich ein Herz, weil ihm so sterbensübel zumute war und er keine Seele hatte, der er sein unselig Geschick berichten konnte. Und er erzählte der alten Haarklein, was sich alles mit ihm zugetragen hatte. Da er geendet, lächelte das Mütterchen und sprach: »Ein Einfaltspinsel bist du. Durch deine dicke Schwarte sei all das Süße und Saure gegangen, was dir die klugen Doktors vorgefabelt. Nichts kann aus dem Menschen kommen, so es nicht in ihm ist. Ein freundliches Herz, dazu unmerkliche Leitung, zarte und feine Zurechtweisung in Kindertagen, wie sie eine liebende Mutter dem eigenen Blut zukommen lässt. Das verleiht einem jenen schöne Farbe herkömmlicher gute Sitte, die den Menschen zum Kavalier macht. Ein Tölpel bleibt ein Tölpel in jedem Stande.« Damit erhob sie sich, nickte ihm zu und humpelte von dannen. Dem Bäuerlein war zumute, als hätte der Himmel selber ihn getröstet. Eilend schritt er fürbaß und froh klopfte ihm das Herz, als er sein heimatliches Dach bei sinkender Sonne erreichte. Auf dem Boden seines eisernen Kessels fand sich noch gerade eine Handvoll Dukaten, die dazu ausreichten, ein neues Leben zu beginnen. Das geschah. Und zufrieden sitzt er noch heutigen Tags dort, wo er saß, als wir diese Geschichte begannen. Lustiges Zwergen allerlei. Jahreswende. Nun geht das alte Jahr zu Ende, nun feiern wir die Sonnenwende. Schneerosen brechen aus dem Schnee und überall, wohin ich sehe, ist Freud und Friede ohnegleichen. Jetzt muss die Nacht dem Lichte weichen, nun feiern Mensch und Zwergen auch ihr Liebesfest nach altem Brauch. Hans im Schnee. Hans im Schnee hat es nicht so leicht wie Hans im Glück. Es wandert sich mühsam im tiefen Schnee, aber Hans ist immer guter Laune. Alle Leute im Zwergenland freuen sich, wenn er kommt zur Zeit der Wintersonnenwende. Er hat für jedes Haus und Herz eine besondere Gabe. Eine Brezel, ein Zuckersternchen, einen bunten Kringel. Für die Zwergenkinder ein Püppchen mit Kulleraugen oder ein Schaukelpferd. Darum jubeln die Zwergenleute groß und klein, wenn Hans im Schnee auf ihrer Schwelle steht und die Schneestöcke von den Schuhen klopft. In seinen Fußstapfen aber, die weithin durch das winterliche Zwergenland führen, blühen schon die Schneerosen. Ach, käme Hans im Schnee doch auch einmal zu uns, nicht wahr? Die Vöglein im Winter. Mit Frost und Eis und Wind und Schneien, so zieht das neue Jahr herein. Die Vöglein leiden große Not, kein Krümelein, kein Bröslein Brot. Da kommen kleine Geisterlein, im Helfen sind sie Meisterlein. Sie sind gar lustig und geschwind und Tier und Menschen wohlgesinnt. Jockele, der Vogelfreund. Das ist eine dicke Freundschaft zwischen Jockele und den vielen kleinen Vögeln, die so hungrig sind. Zwerg Jockele hat für sie immer ein Körbchen bei sich mit allerlei Leckerbissen. Am frühen Morgen warten sie schon auf ihn und drehen die blanken Perläuglein hin und her, ob er noch nicht bald aus seinem tief verschneiten Waldhäuschen kommt. Ein blaues Rauchwölklein kräuselt sich über dem roten Dach, das nur ein bisschen aus dem Schnee hervorlugt. »Guten Morgen«, sagt Zwerg Jockele. »Kommt herein, ich hab warm eingeheizt.« Das lassen sich die Vöglein nicht zweimal sagen. So scheu sie bei den Menschen sind, so zutraulich sind sie bei Jockele. Sie flattern in sein Stüblein, setzen sich nieder auf die Stuhllehne oder die Gardinenstange und singen und zwitschern und piepsen, jedes nach seiner Art. Blümlein erwachen. Blumen spielen noch verstecken, schlafen unter warmen Decken, kommt ein Zwerglein, sie zu wecken. Blume gähnt und dehnt sich aus, streckt ihre Blätterärmlein raus und über Nacht, eh man's gedacht, steht das Blümlein da und lacht. Ursel weckt die Schlüsselblumen. »Nein, aber sowas«, wundert sich Ursel, das Zwergenweiblein. »Wie nur die Blumen so lange schlafen mögen, es ist doch höchste Zeit zum Aufstehen. Wacht auf, ihr goldenen Schlüsselblumen, schnell, schnell, sperrt uns den blauen Frühlingshimmel auf.« Aber die Schlüsselblumen sind recht schläfrig und gähnen ungehalten. »Es ist noch viel zu früh. Lass uns schlafen, du ungeduldiges Zwergenweiblein.« »Nichts da«, sagt Ursel. »Wer lange schläft, wird dick und faul. Spürt ihr nicht, wie warm die Sonne scheint? Heraus mit euch, ihr Blumenkinder!« Und sie zupft und rupft so lange, bis die erste Schlüsselblume aus dem Bettchen steigt. Die anderen kommen dann bald hintendrein. Das weiß Ursel ganz genau. Bärensuche. Sonne brennt, Zwerglein rennt. In die Bären, in die Bären! Nur mit vollen Körblein wollen wir nach Hause kehren. Fleißig jetzt und gut gesucht, ei, wie süß schmeckt diese Frucht. Monika, das Bärenweiblein. Monika, das Bärenwurzel-Zwergenweiblein, ist den ganzen Morgen im Wald gewesen. Es hat allerlei Süßes und Heilsames gepflückt. Rote Beeren, würzige Kräutlein und zauberkräftige Wurzeln. Nun ist das Körblein voll und Monika müde. Ach, wie brennt die Sonne so heiß auf die Sommerwiese nieder, wo Monika sitzt. Gräser und Blumen schwanken im Wind und niemand sieht das Zwergenweiblein, so winzig klein ist es. Woran Monika denkt? Oh, das war eine seltsame Geschichte heute Morgen. Beinahe hätte sich eine böse, giftige Tollkirsche verstohlen in Monikas Bärenkörblein eingeschmuggelt. Sie ist ganz von selber hineingesprungen, die schlaue Tollkirsche, als Monika ahnungslos unter dem hohen, webenden Gesträuch dahinging. Aber die anderen Beeren, die schönen, roten, braven Walderdbeeren, haben sofort zu zetern angefangen. »Nein, oh nein, das darf nicht sein! Zwergenweiblein, aufgepasst, du hast einen bösen Gast!« Da hat Monika sofort in ihrem Körblein nachgesehen und die giftige Tollkirsche entdeckt. »Heraus mit dir«, hat Monika gerufen. Ei, wie schnell die giftige Beere herausgeflogen ist. Monika hat sie mit ihren Füßchen zertreten.
Es gab einen tüchtigen Klecks. Daran muss Monika noch immer denken. Wenn nun der Zwergenkönig, für den Monika die Beeren gepflückt hat, etwa die böse Tollkirsche gegessen hätte, oh, das wäre schrecklich gewesen. Vom Zwergen Dr. Flitzliputz. Wenn es Herbst wird, hat der Zwergendoktor Flitzliputz immer schrecklich viel zu tun. Da bekommen die Waldleute nasse Füße, wenn sie durch den Regen patschen müssen. Die feuchten Nebelfrauen mit ihren spitzen, tropfenden Nasen niesen überall im Wald herum. Kein Wunder, dass viele Waldleute auch den Schnupfen haben. »Habe ich nicht gesagt, ihr sollt euch warm anziehen?« schimpft der Zwergendoktor, wenn er in ein Krankenstüblein geholt wird. »Auch Malzzucker sollt ihr lutschen, habe ich gesagt. Aber ihr folgt ja nicht, ihr eigensinnigen Waldleute.« Die Hutzelgroßmutter ist krank und der Wurzelpeter hat Fieber und auch die Zwergenkönigin Moosgundel hustet den lieben langen Tag. Ganz schlecht aber geht es der kleinen Feldmaus Nanette. »Da sehe ich schwarz«, sagt der Zwergendoktor Flitzliputz zu sich selbst. »Das ist ein schlimmer Fall.« Die spitze Mausennase ist ganz heiß und tropft wie ein Wasserhahn. Sogar nachts muss der Zwergendoktor noch mit seinem Laternchen nachsehen kommen. Aber er hat eine Wundermedizin. Die hilft immer. »Mund auf«, sagt Dr. Flitzliputz. Und Nanette schluckt, die Hutzelgroßmutter schluckt, der Wurzelpeter und die Zwergenkönigin Moosgundel schlucken auch. Morgen ist alles wieder gut. Jawohl. Mauseschnupfen. Ach, die kleine Maus Nanette, Schnupfen hat sie, liegt im Bette. Husch, da kommt der Zwergendoktor her, schaut, ob was zu helfen wär. »Krank sein, hört ihr Mäuslein alle, ist so schlimm wie Mausefalle. Im November gebt hübsch Acht, seid sonst krank, eh ihr's gedacht.« Muck und Puck beim Kartenspiel. Jeden Sonntagnachmittag spielen Muck und Puck ein uraltes Kartenspiel, das man nur im Zwergenlande kennt. Der Herzkönig ist die Hauptperson. Er trumpft alles. Einfach alles. Wer ihn hat, gewinnt. Da ist es nun merkwürdig, dass der Herzkönig immer bei Puck mit der Zipfelmütze zu finden ist. Muck, der Harmlose, hat ihn nie. Aber Puck steckt seine rote Nase tief in die Karten und schmunzelt so verdächtig. Nur manchmal ist er ein wenig traurig. »Ich weiß nicht«, sagt Muck, »der Herzkönig mag mich nicht. Nie gibt er mir die Ehre, immer ist er bei dir. Was habe ich denn dem Herzkönig getan?« »Ich glaube, du bist ihm nicht fein genug«, sagt Puck und schmunzelt wieder. Aprillaunen. Muck und Puck, die Zwerge, sitzen auf dem Berge, lustig beim Kartenspiel im wunderwarmen Sonnenschein. Auf einmal fällt's im Himmel ein, ganz wild auf sie herabzuschneien, weil's ihm jetzt grad gefiel. Ja, so macht es der April. Tut halt immer, wie er will. Wichtelpärchen im Gewittersturm. Ein Wichtelweiblein und ein Wichtelmännlein sitzen eng aneinander geschmiegt unter einem schützenden Pilzdächlein. »Oh, lieber Wichtelmann«, seufzt das Wichtelweiblein, »was für ein schreckliches Gewitter. Und ich habe daheim in unserem Wichtelhäuslein die Fenster nicht zugemacht. Ach, herrje, unser Stüblein wird vor Nässe schwimmen.«
»Sorge dich nicht, liebe Wichtelfrau«, tröstete das Wichtelmännlein. »Die Hutzelgroßmutter ist doch zu Hause geblieben. Die wird unsere Fensterlein schon zumachen. Und die Kinder wird sie auch zu Bett bringen, ganz gewiss.«
Da nickt das Wichtelweiblein zufrieden.
Ein Glück, dass wir sie noch haben, unsere gute Hutzeloma.
Sommergewitter. Beim Zucken der Blitze, beim Donnergekrach, da suchen die Wichte ein schützendes Dach. Die Pilze im Wald, die beschirmen sie gut, da sind sie geborgen in sicherer Hut. Zwergenkinder haben Singstunde. Das Lottchen und der Theodor, die beiden Zwergenkinder, haben wunderfeine Stimmchen. Das ganze Zwergenland ist stolz auf sie. Sie nehmen oft Singstunde, jeden Tag bei einem anderen Vogelsängerlein, bei Jungfer Lerche und Frau Nachtigall. Voll Eifer lernen sie, denn in wenigen Wochen gibt der Zwergenkönig ein großes Waldkonzert. Dazu sind auch Lottchen und Theodor geladen. Lottchen bekommt ein neues Kleid, himmelblau mit weißen Tupfen, und der Theodor eine neue Zipfelmütze, dunkelrot mit einer grünen Quaste. Was für ein Lied sie singen? Horch, es klingt silberhell durch den Wald. Lottchen und Theodor singen dem Wald was vor, lauschen wohl Baum und Strauch, du und ich auch. Kleine Sänger. Zwergenkinder singen gern. Ruft das Vöglein, komm und lern. Stellt die Kinder in der Rund, hält mit ihnen Singestund. Singt mit ihnen, Tirila, Frühling ist's, der Lenz ist da. Kommen ist der liebe Mai, auf ihr Kinder, all herbei.